Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind und mit uns Popgeschichte genießen wollen. Miley Cyrus und Wrecking Ball, gut 10 Jahre alt. Im Video dazu sitzt sie teilweise komplett nackt auf einer Abrissbirne. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, über 1 Milliarde Abrufe im Internet. Komplett nackt, bis auf die Schuhe. Schwere Doc Martens Stiefel. Und diese Doc Martens, die spielen zum einen in vielen Subkulturen eine wichtige Rolle, aber es gibt sie eben auch in jedem Online-Shop. Sowas kann man Kult nennen. Nur kaufen wollen die anscheinend immer weniger Menschen. Deswegen fragen wir gleich, wie viel Erfolg verträgt eine Marke, ohne ihre Identität zu verlieren. Die Schuhe von Doc Martens kennen wirklich alle, selbst wenn einem der Name nichts sagen sollte. Das sind diese massiven, strapazierfähigen Schuhe mit einer gewölbten Lederkappe oft vorne dran und den gelben Nähten, die immer dran sind. Das ist seit Jahren extrem beliebt. Sie sind zum Beispiel Erkennungszeichen in der Punkkultur oder auch in der Skinhead-Kultur. Gleichzeitig hat sie auch jeder Online-Shop im Angebot. Allerdings muss man sagen, seit das Unternehmen hinter den Schuhen vor ein paar Jahren an die Börse gegangen ist, hat der Kurs vor allem gelitten. Und gerade muss das Unternehmen auch sagen, wir haben es richtig schwer, mit unseren Schuhen Geld zu verdienen. Wir wollen wissen, woran das liegt. Und dafür haben wir Diana Weiß bei uns. Sie ist Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School Berlin. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Weiß, steht der Kult vor dem Ende?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dafür ist die Marke zu stark aufgeladen mit kultureller Bedeutung. Also ich glaube, der Kult lebt weiter. Es ist nur sehr schade, dass es dem Unternehmen selbst nicht gelingt, davon zu profitieren.
Okay, das heißt, das Unternehmen schafft es nicht zu profitieren, weil sie kein Geld mehr verdienen? Also wo ist da der Zusammenhang?
Genau, das meine ich ja. Also sie haben ja Probleme, also sie haben Probleme an verschiedenen Fronten. Es gab jetzt so einen Absturz eben der Aktien an der Börse, dem vorausgegangen war so ein sehr pessimistischer Geschäftsbericht, den Doc Martens veröffentlicht hatten und so eine ganz düstere Zukunftsprognose gemalt haben. Und gibt es eine Gerichtsverhandlung gegen den asiatischen Superbilliganbieter Temu wegen Markenrechtsverletzungen. Das heißt, sie sehen sich unter Druck gesetzt von eben solchen Anbietern, die jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr ähnliche Produkte anbieten zu einem viel günstigeren Preis und die auch so ganz schamlos bewerben, ohne sich eben um Markenrecht oder so etwas zu scheren. Und damit steht Doc Martens ja auch nicht alleine da. Eigentlich fühlt die ganze Modebranche sich sehr stark unter Druck gesetzt von dieser neuen Welle von Ultra-Fast-Fashion, wofür eben Temu steht oder auch Shein.
Also das ist der einzige Grund, die billige Konkurrenz, die gibt es ja eigentlich schon seit längerem, oder?
Ja, also es hat sich nochmal verschärft in den letzten Jahren. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Also der zweite Grund würde ich sagen, sie haben vielleicht so ein bisschen Kontakt zu ihrer Basis verloren und eben dieses Problem, ne, dieses Wunsch nach unaufhörlichen Wachstums, dass eben Doc Martens als Brand immer weiter neue Produktnischen geschaffen hat. Es gibt tausende von verschiedenen Schuhmodellen auf dieser Seite und auch Accessoires, Taschen und so weiter. Ich habe mir es gerade mal angeguckt, in allen Farben des Regenbogens mit verschiedenen Mustern. Und sie sich vielleicht zu weit einfach von ihrem Kern entfernt haben, weil was eigentlich Leute wirklich lieben, sind diese klassischen Schuhmodelle.
Sie haben jetzt die Basis angesprochen. Wer ist denn dieser Kern?
Ja, also es ist wirklich, Doc Martens haben eigentlich so ein Geschenk erhalten, weil es gibt ja kaum eine Marke, die so eine reiche kulturelle Geschichte hat und die auch so eine, also deren Träger und Trägerinnen halt auch so eine starke Markenbindung verspüren und das halt schon seit über 60 Jahren. Also angefangen hat das ja mal als so Stiefel der Arbeiterklasse in Großbritannien. Das haben Postboten getragen, auch Polizisten haben das häufig getragen in England und wurde dann so von den Jugendkulturen entdeckt, Anfang der 60er Jahre, Skinheads, Rude Boys, Mods, später dann kam Punk dazu. Die New Wave-Bewegung hat Doc Martens getragen. In den letzten Jahren jetzt nochmal so etwas wie Emo. Also es gibt halt eigentlich kaum Jugendkulturen, die Doc Martens nicht getragen haben. Und viele, viele Leute verbinden halt etwas damit, die verbinden Erlebnisse aus ihrer Jugend damit und die bleiben der Marke auch treu bis in ein höheres Alter.
Und auch wenn die auf einmal anfängt mit Regenbögen auf den Schuhen?
Naja, das ist eben ist das Problem, weil ich glaube, die meisten Leute wollen halt gar keine Regenbogen auf den Schuhen, die wollen halt diese klassischen Modelle. Dann gibt es noch ein anderes Problem, das hat vielleicht was mit der immer wieder zugeschriebenen Empfindlichkeit der Gen Z zu tun, weil Doc Martens als Produkt, also die sind, bestehen aus sehr hartem Leder und man muss die erstmal richtig lange eintragen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, ja, der Aneignung, vergleichbar vielleicht auch mit so Jeans früher, dass man die erstmal eine Weile tragen musste, bevor die richtig cool saßen. Heute hat man keine Zeit mehr dafür. Ja? Da kauft man sich Jeans von der Stange, wo schon so Löcher reingefräst sind. Und man liest es jetzt auch immer häufiger, dass so ganz junge Kunden und Kundinnen sich beklagen, dass die Schuhe halt zu unbequem sind, dass es zu lange dauert, die einzutragen. Und das ist auch ein Grund, warum es einen sehr, sehr großen zweiten Markt für Doc Martens gibt. Also wenn man so in Secondhand-Geschäfte geht, da stehen die reihenweise diese Stiefel. Und ich glaube, gerade viele jüngere Menschen bedienen sich halt auch gerne dort, weil dann ist das Leder schon weicher und sie sind halt auch günstiger, weil der Preis ist sicherlich auch ein Problem. Das sind schon relativ teure Schuhe.
Und dann hilft das natürlich wieder Doc Martens nicht, die ja auch wie ein Unternehmen halt so ist, neue Schuhe verkaufen wollen. Wir haben aber auch schon ein bisschen über Mainstream-Einflüsse gesprochen, Frau Weiß, Sie haben das schon angedeutet. Unter anderem Miley Cyrus, Pop-Superstar, hat vor 10 Jahren mal in einem Video nur Doc Martens getragen. Beyoncé, auch so ein Pop-Superstar, hat mal sich sehr diese Skinhead-Kultur, die Sie gesprochen haben, auch angeeignet in Videos. Hilft das eigentlich einer Marke wie Doc Martens langfristig?
Also eigentlich schon, weil natürlich sind es absolut ikonische Momente. Ich glaube, jetzt viele können sich einfach an diesen Moment erinnern, wo Miley Cyrus nackt nur in einem Paar Doc Martens auf dieser Abrissbirne saß. Das war auch das klassische Modell. 1460 heißt es, 8 Löcher in Cherry Red mit gelben Nähten und hat sicherlich nochmal zu diesem Kultstatus der Marke beigetragen. Und es gibt so eine ganze Reihe von so gerade britischen Marken, dazu gehört zum Beispiel auch Fred Perry oder Lonsdale oder so etwas, die sehr gerne auch Werbung machen mit dieser Heritage, also mit dieser Herkunft und dann eben so Werbung machen, die dann ein bisschen diese Bilder so von Jugendkultur aus den so 60er, 70er, 80er Jahren heraufbeschwören.
Diana Weiß hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Professorin für Modejournalismus und wir haben über Doc Martens gesprochen. Sie sagt, da gibt es zwar einige Probleme, ja, aber der Kult, der wird bleiben. Frau Weiß, vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Kunstwelt braucht mehr Mütter. Das schreibt die Kunsthistorikerin Larissa Kikol in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Kunstforum. Das große Thema der Ausgabe ist nämlich die große Frage, die sich Mütter überall stellen. Wie kriege ich es hin, meinen Job und meine Familie zusammenzubringen? Und gerade in der Kunstwelt ergibt sich da eine große Fallhöhe, weil Kunst ja gerne kritisch sein will und auf der Höhe der Zeit und gleichzeitig die Kunstwelt unregelmäßige Arbeitszeiten hat, da gibt es oft wenig Geld zu verdienen. Das ist so schon kein leichtes Pflaster. Und das Heft liefert jetzt eine Bestandsaufnahme und versucht auch Antworten zu finden. Und da machen wir mit. Larissa Kikol ist bei uns. Sie ist die Kunsthistorikerin, die die Ausgabe herausgegeben hat. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein.
Die Kunstwelt braucht mehr Mütter. Das ist für mich ein zentraler Satz in dieser Ausgabe. Warum gibt es denn anscheinend so wenige?
Ich glaube, unter der jungen Generation gibt es gar nicht so wenige Mütter. Der Satz sollte vielleicht besser heißen, die Kunstwelt braucht mehr sichtbare Mütter. Und das ist bei den Vätern jetzt zum Beispiel auch anders, denn die Kunstgeschichte ist ja eigentlich voll von Männern und Vätern, die sich immer selbstbewusst dazu bekannt haben, von Kindern inspiriert zu sein. Vom Manifest des Expressionismus hieß zum Beispiel, die Künstler wollen die Welt durch Kinderaugen sehen. Matisse hat darüber geschrieben, wie viel Zeit er mit seiner Tochter im Atelier verbracht hat. Gab es die Dadaisten, die Surrealisten, bis heute zu Jonathan Mese. Eigentlich das Kindliche und das Spielerische hat immer eine große Rolle gespielt. Ohne sie gäbe es die Innovationen der Kunstgeschichte gar nicht im letzten Jahrhundert. Und jetzt ist es einfach auch Zeit, dass die Mütter und die Frauen sich auch öfter mehr dazu bekennen.
Und ist das im Moment schwierig, weil die Kunst quasi mütterfeindlich ist?
Ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt unbedingt die Kunst ist, die mütterfeindlich ist. Ich glaube, es hat viel mit auch dem Verständnis von Feminismus und Emanzipation zu tun. Denn da gibt es einfach noch große Missverständnisse. Es wird ja immer gedacht, so eine emanzipierte Frau ist die so möglichst unabhängig wie möglich sein soll. Und das geht mit Kindern natürlich nicht. Da ist die Freiheit automatisch eingeschränkt und da wird leider der Emanzipationsgrad einer Mutter immer noch an dem Ideal einer Nichtmutter gemessen. Also es wird erwartet, dass sie nicht müde ist, dass sie abends oft so wenig Saschen und Einladungen gehen kann, dass sie möglichst wenig Zeit mit den Kindern verbringt. Das ist natürlich alles Quatsch. Und Mütter können emanzipiert sein und das Leben als Mutter trotzdem leben. Und das lernen wir jetzt ja auch gerade, Gott sei Dank, von homosexuellen und queeren Familien, die das Familienleben nicht verstecken, sondern ganz selbstbewusst leben.
Also es ist gleichzeitig natürlich eine Frage, die unabhängig von der Kunstwelt immanent ist. Das muss man muss keine Künstlerin sein, um sich diese Fragen zu stellen. Aber trotzdem ist es ja augenscheinlich so, dass die Kunstwelt gerne sehr auf der Höhe der Zeit sein will, aber scheinbar ja einen enormen Nachholbedarf hat.
Ja, also zumindest was, also oder ganz besonders was Stipendien und Förderungen angeht, da wird ja auch von vornherein die Eltern, das gilt auch für die Väter, die werden ausgeklammert, weil auch die Väter nicht mehr ihre Kinder monatelang alleine lassen wollen und auf Residenzen fahren können und wo oft auch gar nicht angeboten wird, die Familie mitzunehmen. Also da sind die Anforderungen oder die Voraussetzungen an Künstler, das ist ja oft noch mittelalterlich, was da erwartet wird.
Es gibt im Heft ziemlich viel, wo es darum geht, wie es funktionieren kann. Unter anderem auch ein Artikel mit konkreten Handlungsanweisungen, sage ich mal. Aber vielleicht kommen wir vorher nochmal auf die Mütter zurück, die ja im Heft auch zu sehen sind. War das schwer, da das Heft damit zu füllen, mit Arbeiten, die auch, also erstens mit Müttern, aber eben auch mit Arbeiten, die dieses Thema angehen?
Ja, also ich glaube, ich hätte schon viele Künstlerinnen finden können, die Mütter sind, aber es war schon schwierig, irgendwie Künstlerinnen zu finden, die das auch als Thema in ihre Arbeit einbringen. Und da habe ich aber Gott sei Dank ganz wunderbare dann noch gefunden, zum Beispiel Hannah Cook, die mit ihrem eigenen Kind zum Beispiel performt hat.
Was hat die performt?
Die hat das ganz clever gemacht und zwar hat sie sich an zwei Größen der Kunst, der Gegenwartskunst abgearbeitet. Einmal Abramowitsch und einmal Emin. Das sind zwei Frauen, die öffentlichen Interviews mehrmals betont haben, dass Frauen nicht beides können. Also Mutter sein und Kunstkarriere, das würden nur Männer hinbekommen. Und das ist ja unfassbar. Also das sind ja Aussprüche, die man vielleicht von Trump erwarten könnte, aber nicht von Frauen in der Kunst. Und Hannah Cook hat sich die bekannteste Performance von Abramowitsch war Artist is Present vorgenommen. Da sitzt Abramowitsch an einem Tisch, auf einem Stuhl und die Besucher konnten sich ihr gegenübersetzen und sie hat diese Performance nachgespielt und hat sich mit ihrem Baby dort gegenüber gesetzt. Und das bringt natürlich die ganzen Probleme auf den Punkt. Also man fragt sich natürlich, würde Abramowitsch so Sätze auch ins Gesicht einer Mutter, einer Künstlerin-Mutter sagen?
Das stelle ich mir auch ein bisschen lustig vor, weil es ist ja, wie Sie sagen, auf den Punkt gebracht. Es ist ja auch schwer, sich mit dem Baby konzentriert gegenüberzusetzen, weil es ja super viel Interaktion auch erfordert. Da eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Abramowitsch in ihrer Performance gemacht hat, oder? Wo man sich ja auch versucht, irgendwie gegenseitig auszuhalten. Mit einem Baby ist das ja viel schwieriger, weil das ist ja die ganze Zeit in Action, wenn es nicht gerade schläft.
Ja, ich glaube, die Mutter würde das hinbekommen. Ist die Frage, ob Abramowitsch das hinbekommen würde.
Aber da geht es ja jetzt schon sehr viel um quasi, ja, fast schon eine Reaktion auf diese Kritik von Marina Abramowitsch. Gibt es noch andere Beispiele im Heft, die für Sie quasi maßgeblich auch zeigen, wie man das schaffen kann?
Ja, ich habe viele Frauen befragt, nicht nur Künstlerinnen, sondern auch die Chefredakteurin Elke Buhr beispielsweise oder Kuratorinnen, Professorinnen, wie sie ihr Leben so mit Kind meistern oder hinbekommen. Und da waren schon sehr inspirierende Stimmen dabei. Kuratorin Mutumba hat zum Beispiel erzählt, dass sie mit ihrem Baby direkt gearbeitet hat. Sie hatte eine Stelle im Kuratorenteam der Berlin Biennale und sie hat ihr Baby im Tragetuch mitgenommen auf die Arbeit und hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie das ganz selbstbewusst vorausgesetzt hat, dass ihre Kollegen das jetzt einfach akzeptieren müssen, dass sie jetzt als Mutter dort auch arbeitet. Und das fand ich schon sehr stark und selbstbewusst, dass man da gar nicht nachfragt, sondern dass man das einfach macht.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Arbeitsbedingungen in der Kunstwelt und wie die aufgegriffen werden. Was der Band ja aber auch macht, ist, er thematisiert ja auch die Realitäten, wie Mutterschaft ist und aber auch wie die Kunst sie manchmal darstellt. Vielleicht nehmen wir mal kurz eine kunsthistorische Schleife. Aus welcher Tradition kommen wir da?
Man hat natürlich die Maria-Figur, die Madonna, wenn man jetzt ganz, wenn man da anfangen will. Man hat die Venus-Darstellungen. Das sind ja alles sehr idealisierte Darstellungen, die die Mütter aber natürlich auch nur in eine Rolle eingezwängt haben. Und das hat sich natürlich lange gehalten. Man muss auch nur mal sich anschauen, wie Goethe seine Eltern beschrieben hat. Der Vater war der Wissenschaft zugewandt, der Kultur, der Musik. Und die Mutter war, die hat er beschrieben, wie noch so ein naives Kind, was sich ihre Bildung mit den Kindern quasi dann erst und durch den Vater errungen hat. Das sind Narrative, die sich aber ziemlich lange noch gehalten haben. Und heute hat man dann wieder andere, auch in den Medien natürlich. Da sieht man dann entweder Mütter, die deprimiert sind und die zusammenbrechen oder die ihre Kinder so viel wie es geht fremd betreuen lassen und ihr eigenes Leben vorziehen. In der Mitte gibt es sehr wenig. Also diese Ausgewogenheit zwischen einem engen Leben mit den Kindern und trotzdem eigene Ziele und Projekte verfolgen, das fehlt auf jeden Fall noch. Und so Narrative und Vorbilder braucht es auch.
Wenn wir über Vorbilder sprechen, da gibt es ja dann auch zum Beispiel die Bilder einer Mutter im Heft mit einer sehr frischen Kaiserschnittnarbe. Also einfach mütterliche Realität. Wie mutig ist das in der heutigen Kunstwelt tatsächlich? Also wie weit lehnt man sich damit aus dem Fenster, wenn man das so offensiv zeigt, wie es wirklich ist?
Ich glaube, das ist immer noch total mutig. Also diese idealen Körper, wie schnell die Mutter auch wieder zu einer Modelfigur zurückfindet, dass sie dann auch erotisch und sexuell anziehend sein muss, dass sie aber gleichzeitig auch ganz viel Wärme und Liebe gibt und Energie hat. Das ist ein Druck, den wir leider immer noch haben und wo sich gerade in der Mutterwelt ganz, ganz wenig tut. Also wo man vielleicht auch ganz viele Ängste hat, eben so ein Ideal von der Mutter loszulassen. Vielleicht ist das sogar noch die größte Angst, die Mutter auch als unperfekt noch zu erleben.
Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen, aber auch über Künstlerinnen, die sich da dagegen stellen. Und Sie schreiben dann auch noch in einem Essay, wie die Kunstbranche in der Arbeitswelt zur neuen Avantgarde werden könnte. Das ist ja schon sehr optimistisch. Was sind denn die zentralen Punkte, damit das klappt?
Die zentralen Punkte sind, dass da wirklich alle Stellen gefragt sind. Also es geht bei den Förderungen, bei den Residenzen und Stipendien los, die einfach begreifen müssen, dass sie Eltern mit einschließen müssen, dass Eltern anders Residenzen wahrnehmen können, entweder gestückelt in kleinere Aufenthalte mit den Kindern, entweder zu Hause. Da sind die Hochschulen gefragt, dass Studierende, die Mütter oder Väter werden, da unterstützt werden, dass es Kinderzimmer gibt in den Hochschulen, dass sie ihr Studium vielleicht leichter auch mal unterbrechen, pausieren können, wieder zurückfinden. Da sind die Galerien gefragt, die ihre Künstlerinnen, Mütter da stärker unterstützen, auch wenn es Pausen oder Lücken im Lebenslauf gibt. Und ich glaube, für alle ist ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben, also zu fragen, wie kann ich jetzt gerade helfen, was brauchst du? Es gibt Phasen, da braucht man viele Projekte, da fühlt man sich mit Energie aufgeladen und braucht einen guten Ausgleich zum Kind zu Hause. Es gibt Phasen, wo man eher ein bisschen zurücktritt, wo man vielleicht auch erschöpft ist. Und diese offene Frage, wie kann ich helfen, die ist so zentral und die wird dazu führen, dass die Zusammenarbeit so viel besser gelingt und dass alle Seiten da nur gewinnen können.
Die Kunstwelt braucht mehr sichtbare Mütter, sagt die Kunsthistorikerin Larissa Kikol. Das sagt sie in der Zeitschrift Kunstform. Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem Thema Mutterschaft. Und sie sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Miriam Rossius.
Die meisten Bibliotheken freuen sich über alle Jugendlichen, die den Weg zu ihnen finden, denn das werden immer weniger. In der Deutschen Nationalbibliothek dagegen waren die Bestände für Interessierte unter 18 gar nicht zugänglich. Doch das ändert sich ab sofort. Auch Jugendliche ab 16 bekommen dort jetzt einen Bibliotheksausweis und können damit in den Lesesälen in Leipzig und Frankfurt am Main die Sammlungen nutzen. Die Nationalbibliothek entwickelt außerdem spezifische Veranstaltungen für Jugendliche, um ihr Interesse zu wecken. Warum das Haus neue Wege geht? Dazu heißt es in einer Mitteilung, die Deutsche Nationalbibliothek fördere die Informations- und Meinungsfreiheit und möchte ihre Angebote darum einem noch breiteren Kreis zur Verfügung stellen. Der Berliner Eulenspiegel Verlag hat mit einer seiner jüngsten Veröffentlichungen für Unmut gesorgt. Auf dem Cover des Buches »Wie wir lebten, wer wir waren – Geschichten aus der DDR« ist eine Kindergruppe in rot-weiß gestreiften Kapuzenumhängen zu sehen. Einige Buchhändler fühlten sich durch das Foto an die Kleidung von KZ-Häftlingen erinnert. Sie verwiesen in Anrufen darauf, dass die DDR kein Konzentrationslager gewesen ist, berichtet Verlagsleiter Matthias Oehme der Deutschen Presseagentur. Tatsächlich zeigt die Aufnahme kleine Kinder nach dem Spielen im Planschbecken und heißt Frotti-Zwerge. Sie entstand 1976 in einer Krippe im sächsischen Torgau. Die wärmenden Umhänge hatten die Eltern genäht, schreibt der Verlag im Vorwort des Buches. Dort ist auch nachzulesen, dass 1978 eine westdeutsche Zeitschrift dieses Bild abdruckte, und zwar mit der Behauptung, zu sehen seien in einem sowjetischen KZ geborene Kinder in Häftlingskleidung. Der Eulenspiegel Verlag erklärt, das Foto sei für den Band mit DDR-Geschichten ohne Arg ausgesucht worden. Er sieht zwar auch die mögliche Provokation, will aber vorerst nicht reagieren. Die Fernsehjournalistin und Autorin Gulini Atay wird mit dem Mannheimer Schillerpreis geehrt. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung werde ihr für ihre bemerkenswerte Arbeit verliehen, mit der sie sich immer wieder als mutige und empathische Persönlichkeit erwiesen habe, teilte die Stadt mit. Atay habe sich außerdem stets für die Berichterstattung über soziale Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen eingesetzt. Der Schillerpreis wird alle 2 Jahre vergeben. Er erinnert an das Wirken von Friedrich Schiller, dessen erstes Drama Die Räuber 1782 in Mannheim uraufgeführt wurde. Aus öffentlichen Schulen in den USA werden immer mehr Bücher entfernt. Die Schriftstellervereinigung Pan America berichtet, dass es im zweiten Halbjahr 2023 mehr als 4.300 waren, mehr als im gesamten vorangegangenen Schuljahr. Die Verbote sind in der Regel angetrieben von konservativen Initiativen und auf Grundlage neuer Gesetze, die den Zugang von Kindern zu Büchern einschränken. In vielen betroffenen Titeln kommen LGBTQ-Charaktere vor oder sie thematisieren Rassismus, stellte Penn fest. Der Verband geht davon aus, dass auch viele Fälle unentdeckt bleiben.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlo. Schön, dass Sie zuhören. Künstliche Intelligenzen sollen die Welt verändern, aber zum Teil können sie die offensichtlichsten Dinge nicht. Damit beschäftigt sich eine Lyrikerin, die wir Ihnen gleich vorstellen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Suppen. Tonband-Cremesuppe.
1 Sony-Tonbandgerät, 3 Zwiebeln, 400 Gramm Spinat, 200 Gramm Selleriegrün, 4 Eigelb, Salz. Das Tonband sorgfältig waschen und in Teile zu legen. Die Metallteile durch den Fleischwolf drehen, die Plastikteile in einem kupfernen Mörser zerstoßen. Alles in einen Topf geben, 3 Liter gesalzenes Wasser hinzugießen und mit den Zwiebeln und dem Spinat 18 Stunden kochen. Dabei Wasser nachgießen, alles durch ein feines Metallsieb streichen, Eigelbe und das fein gehackte Selleriegrün hinzugeben. In einer Porzellanterrine servieren.
Ob das jetzt 1960 war oder 59, ich weiß es nicht genau. Frau Doktor war mit den Kindern schon ausgezogen. Sie wohnten jetzt in einer Sozialbauwohnung. Es war kein Vergleich, natürlich nicht. Niedrige Wände, Doppelstockbetten. Ich war auch eingeladen, wie immer. Die Kinder schenken der Mutter Obst in der Dose, einen Früchtecocktail mit Amarena, Kirsche und Ananas in Scheiben. Frau Doktor hat mir das mal erzählt. Sie hat nach Kriegsende bei den Alliierten gearbeitet. Und da hat sie solche Sachen zu essen bekommen. Ich vermute, in die Clubs. Sie brachte sich im Untergrund Englisch bei, damit sie dolmetschen könnte, wenn sie kämen. Sie muss fest an die Sieger geglaubt haben. Sie hatte recht, nicht wahr? Sie kamen.
KI soll die Welt verändern, aber angetrieben wird diese Veränderung natürlich Stand jetzt noch von Menschen. Das Time Magazine, das hat eine Liste erstellt mit den 100 Menschen, die den größten Einfluss auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz haben sollen. Da sind natürlich viele Vordenker dabei, viele Programmierer, viele Entwickler. Da ist aber auch eine Frau dabei, die sich selbst als Poet of Code bezeichnet. Joy Bulamwini. Jenny Gensmer stellt sie vor.
Sometimes, with no one in sight, I code in a white mask.
Joy Bulamwini ist eine kanadisch-ghanaische Informatikerin und Poet of Code. Spoken Word, Performance und Wissenschaft sind ihr Mittel, um auf Missstände in der Tech-Industrie hinzuweisen. Etwa auf das Problem der Excoded, den Ausprogrammierten. So nennt sie Menschen, die von Systemen wie künstlicher Intelligenz diskriminiert werden. Morgens aufstehen, in den Spiegel schauen und aussehen wie eine Person, die dich inspiriert. Etwa die Tennislegende Serena Williams. Das war Bulamwinis Idee, als sie für einen Master in Medienkunst an das Massachusetts Institute of Technology in Boston kam.
I put a camera on top of it and I got computer vision software that was supposed to track my face.
In der Netflix-Doku Coded Bias erzählt sie, wie sie ihr Projekt Aspire Mirror umsetzen wollte. Mit einem halb versilberten Spiegel, einer Kamera und einem Gesichtserkennungsprogramm. Das sollte das Porträt des Tennisstars auf Bulamwinis Spiegelbild projizieren. Aber mit der Gesichtserkennung stimmte etwas nicht.
My issue was, it didn't work that well until I put on this white mask. When I put on the white mask, detected. I take off the white mask, not so much.
Die KI-betriebene Software schlug an, wenn sich Bulamwini eine weiße Maske vor ihr Gesicht hielt. Ohne Maske reagierte das Programm nicht. Bulamwini nennt diesen Fehler den Coded Gaze.
Who has heard of the male gaze?
Hier ist sie auf einer Tech-Konferenz in
the
Texas.
The white gaze, the post-colonial gaze. Okay, anyways.
Angelehnt an den male gaze, den männlichen Blick, der jahrzehntelang die Ästhetik von Frauen in Film und Fotografie geprägt hat. So wie die einseitige männliche Perspektive ein sexualisiertes Frauenklischee etabliert hat, haben auch Maschinen, die jahrelang hauptsächlich mit weißen, männlichen Bildern trainiert wurden, weniger gut gelernt, die Gesichter von People of Color zu erkennen. Das zeigt Bulamwinis Analyse von Gesichtserkennungs-KIs, die Microsoft, IBM oder Amazon nutzen. Die beste Trefferquote hat hier die Gruppe von weißen Männern. Über 99% wurden hier korrekt als Männer erkannt.
Bei der Gruppe von Frauen mit dunklerer Haut performten alle Programme schlecht. Der Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Gruppe lag hier bei etwa 34%. Und das bei kommerziellen Produkten.
Bulamwinis Analyse ist die Grundlage für eine Performance, die sie Counter-Demo nennt. Anders als etwa Steve Jobs, der aus der Präsentation neuer Technologien ein Event gemacht hat, weist Bulamwini in ihren Videogedichten darauf hin, was sie nicht können. Zu sehen sind Bildschirmaufnahmen ihrer Softwareanalysen, die zeigen, wie Gesichtserkennungs-KIs schwarze Frauen als männlich klassifizieren. Oprah Winfrey, Serena Williams oder Michelle Obama. Ihre falsch gelabelten Fotos kontrastiert Bulamwini mit einer Würdigung.
My heart smiles as I bask in their legacies, knowing their lives have altered many destinies. In her eyes, I see my mother's poise. In her face, I glimpse my auntie's grace. In this case of deja vu, a 19th century question comes into view. In a time when Sojourner Truth asked, ain't I a woman?
Wie ein Déjà-vu erscheine ihr die Frage, die die afroamerikanische Abolitionistin und Frauenrechtlerin Sojourner Truth schon im 19. Jahrhundert gestellt hat. Bin ich keine Frau? Truths Foto hat eins der KI-Systeme als glatt rasierter erwachsener Mann gelesen. Das sei gerade vor dem Hintergrund beschämend, dass Truth dafür gekämpft hat, Männern gleichgestellt, aber als Frau wahrgenommen zu werden. Das schreibt Bulamwini in ihrem Buch Unmasking AI, das sie selbst als Hörbuch eingesprochen hat.
Auf eine Tabelle mit Namen und Ergebnissen zu schauen, war eine Sache. Aber die Gesichter von Frauen, die ich bewunderte und respektierte, neben diesen unsinnigen Labels wie glatt rasierter erwachsener Mann zu sehen, das war etwas anderes.
Bulamwini fordert gerechte und inklusive Technologien. Dafür müssen diversere Perspektiven an den Entwicklungstisch. Aber eine würdevolle Klassifizierung von Menschen durch Software scheint auch für sie eher unwahrscheinlich zu sein.
Kein Label ist unserer Schönheit würdig, sagt Joy Bulamwini in ihrer Performance AI Ain't a Woman.
Fundstück. In Harrisburg, Pennsylvania, ist in den frühen 80ern nicht viel los. Michel Mercure zeichnet dort in einem Trickfilmstudio und ist loser Teil der Kunstszene. Ihren musikalischen Stil entwickelt sie zu Hause, von Tape Loops fürs Theater hin zu elektronischen Arrangements mit Synthesizer. Mercure sieht diese Arbeiten als Teil der bildenden Kunst und möchte mit ihnen Stimmungen erzeugen. Ihre zugänglichen Abenteuer und spielerischen Experimente hat Mercure 1986 auf der selbstfinanzierten Schallplatte iChant veröffentlicht. Auf ihr findet sich auch das szenische Stück »The Intruder«.
Mit seinem Fundstück hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Stellen Sie sich mal bitte eine Skateboarderin vor. Ja, also da kommt man ja höchstwahrscheinlich auf das Bild weite, bequeme Hose, Cappy, ist natürlich alles richtig. Die Skateboarderin, die das Magazin Kulturaustausch vorstellt in der neuen Ausgabe, die kommen aus Bolivien und die tragen die traditionelle Kleidung indigener Frauen. Da kennen Sie vielleicht diese riesigen Hüte, die die Frauen manchmal aufhaben. Im neuen Heft geht es um ganz viele verschiedene indigene Perspektiven und wir wollen darüber mit der Chefredakteurin reden, mit Sandra Rehnken. Hallo.
Hallo, Herr Raumlo, vielen Dank.
Wieso sind gerade diese Skateboarderinnen auf das Titelblatt der neuen Ausgabe gekommen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und auch etwas, was immer im Team entschieden wird. Die haben es auf das Titelblatt geschafft, weil wir die Geschichte insgesamt, stand die für uns für sehr viele Themen und Fragen, die wir mit dem Magazin verfolgt haben. Es ging uns darum, dass wir fragen, was ist denn indigene Kultur eigentlich? Was verbindet auch die vielen verschiedenen indigenen Gemeinschaften rund um die Welt? Und wir wollten eben auch so ein bisschen dieses vorherrschende, immer noch in vielen Köpfen vorherrschende, diese Vorstellung auflösen, dass die Indigenen eigentlich immer so ein bisschen immer noch remote im Wald irgendwo leben, dass die so sehr naturverbunden leben und eben gar nichts mit der städtischen, modernen Zivilisation zu tun haben. Und da wollten wir einfach andere Geschichten reinbringen. Und dafür stehen natürlich die jungen Frauen in Bolivien, die skaten.
Okay, das sind dann quasi diese drei Skateboardfahrerinnen, die sind natürlich super weit weg vom Wald und leben quasi trotzdem ein Stück weit ihrer Identität da aus. Ich stelle mir das vor allem, ich habe selber mal geskatet, ja, mit Cappy. Ich stelle mir das eher schwierig vor, dann, dass der Hut aufbleibt, ja, ehrlich gesagt.
Genau, das ist tatsächlich eine Frage, die unsere Kollegin Gundula Hage in dem Interview auch gestellt hat mit der Designerin Daniela Santivanis, die wir da interviewt haben. Die hat das Kollektiv mit gegründet. Und das sind halt junge Frauen, die in Cochabamba in Bolivien leben und da auch ganz normal ihrem Lebensunterhalt nachgehen. In ihrem Fall, sie ist Designerin, also auch hoch ausgebildet. Aber viele von denen haben eben auch indigene Vorfahren, indigene Familie in der Quechua-Kultur zum Beispiel, die in Bolivien und Peru verteilt ist. Sie haben aber auch zum Teil viele spanische Vorfahren. Ne? Also da läuft sozusagen in den Biografien eigentlich, laufen da sehr viele historische Ereignisse und Entwicklungen zusammen. Und die jungen Frauen, die haben sich gedacht, wir nehmen das mal auf, wir tragen diese Kleidung, die natürlich auch überhaupt nicht praktisch ist. Aha. Die sagen auch im Interview, das ist was sie tatsächlich in besonderen Situationen zu Stadtfesten oder wenn sie mal ein Video drehen oder so, weil im Alltag beim Skaten, man kann die Füße gar nicht sehen und tatsächlich mit dem Hut, der fliegt dann auch manchmal weg. Aber es hat tatsächlich eben auch eine ganz wichtige Funktion für die Identität. Es ging ihnen auch darum, Mädchen und jungen Frauen, die zum Beispiel auch aus indigenen Zusammenhängen kommen, zu zeigen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ja? Also ihr müsst euch nicht auf so ein Bild von Rückständigkeit festlegen lassen, sondern im Gegenteil, ihr gestaltet euer Leben.
Sie haben es angesprochen, es sind ja ganz viele verschiedene Perspektiven. Also wir sind ja hier quasi auf allen Kontinenten unterwegs. Ist das dann quasi die Klammer, die indigene Menschen auf der ganzen Welt irgendwie auch sich vielleicht fragen müssen, wie sie die auszufüllen haben nach ihrer Identität?
Ja, das ist also die Frage nach dem Begriff indigen. Ne? Die hat uns besonders interessiert in der Ausgabe. Was bedeutet das eigentlich? Man liest es gelegentlich in irgendwelchen Geschichten, indigene Aktivisten und Künstler oder Schriftsteller. Und die kommen eben zum Teil aus Kanada. Das sind Maori aus Neuseeland. Das sind Aborigines aus Australien oder Maasai aus Kenia. Und für uns war wirklich die Frage, was verbindet die denn eigentlich? Und es gibt tatsächlich auch politische, also sozusagen Definitionen, die in internationalen politischen Gremien oft verwendet werden. Und da gibt es eben so ein paar Kriterien, die zusammenhalten. Das ist eben oft sozusagen eine besondere Beziehung zum Land, zur Natur, zu alten Ritualen. Aber auch oft die Erfahrung, sozusagen von einer Mehrheitsgesellschaft kolonisiert worden zu sein, überformt worden zu sein oder dass die eigene Sprache verboten wurde. In manchen Regionen spielt es eine Rolle, dass sie zuerst da waren, ne? Und dann sozusagen in Nordamerika zum Beispiel die Native People, die dann sozusagen durch die Kolonisierung auch einfach verdrängt worden sind in vielen Stellen. Und für viele indigene Gemeinschaften, ne, bei jeder ist das anders, aber die stellen eben sehr oft fest, wenn sie sich international vernetzen, dass sie mit ähnlichen Problemen oder mit ähnlichen Phänomenen zu kämpfen haben.
Es gibt noch ein ganz anderes Problem oder Phänomen, das auch in einem Interview angesprochen wird. Da sagt ein Architekt, ich höre oft, meine Arbeit sei nicht indigen genug.
Ja.
Das gibt's auch.
Ja, das gibt's auch und das ist eben ein interessantes Phänomen. Deswegen haben wir dieses Zitat auch, hat uns selber auch interessiert. Es gibt da eben tatsächlich auch in vielen Köpfen, gerade sozusagen, ich sag mal, in den westlich geprägten Kulturen immer noch die Vorstellung, was so indigen ist, ne? Und da gehört eben immer sehr viele naturverbundene Rituale dazu. Da gehört dazu, dass man im Falle der Architektur mit bestimmten Materialien wie Lehm arbeitet, dass man da keine klaren Kanten hat, sondern dass es kurvig aussehen muss, ne? Also da gibt es immer so bestimmte Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Und gerade dieser Architekt, Kevin O'Brien aus Australien, der sagt auch, dass der Begriff indigen dann in dem Fall auch manchmal wie so ein Label ist, damit man die nicht sozusagen in die zivilisierte Welt oder in den modernen Architekturdiskurs reinlassen muss.
Ein Magazin über junge indigene Kultur ist die neue Ausgabe des Magazins Kulturaustausch. Und wir haben darüber mit der Chefredakteurin gesprochen, mit Sandra Rentgen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.